Pfingsten in Berlin. Deutschlandtreffen der Jugend in der Hauptstadt der DDR.
Sonderstudio Deutschlandtreffen.
Mai 1964.
Zum dritten Mal rüstet sich Berlin zum Empfang der deutschen Jugend.
Sonderzüge rattern über die Schienenstränge.
Omnibusse und Lastkraftwagen rollen über die Autobahn.
MZ und Java knattern Berlin entgegen.
Und auch Fahrrad und Boot befördern junge Pfingstgäste.
Hey, 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 heute ist was los an der Spree.
Wünsche euch im Namen aller Mitarbeiter des Rundfunks und des Fernsehens einen herzlichen Empfang. Und zwar tue ich das über die Ätherwellen eures Senders. DT64.
Ja, so klang das 1964 im Zuge des sogenannten Deutschlandtreffens von der FDJ Pfingsten 1964 in Berlin ausgerichtet, gab es Radio, gab es DT64, daher auch der Name. Das war so ein knapp 100-stündiges Sonderprogramm und das Programm kam nicht so schlecht an, deswegen wurde das fortgeführt als Sendung in Berlin und wurde in den 80er Jahren dann tatsächlich zu einem Sender. Und um genau diesen Sender soll es gehen, vor allem um den Sender in den 80er Jahren und Anfang der 90er Jahre. Es soll auch nicht nur um den Sender gehen, wie er sich zu Wendezeiten verhalten hat, was da tatsächlich kurz an Möglichkeiten auftauchte. Es soll vor allem aber auch um die Abwicklung von DT64 gehen. Ich möchte das nicht mit einem Monolog hier abhandeln, sondern wir haben im Studio hier im Stadtmuseum, im etwas provisorischen Studio im Stadtmuseum, Marion Prasch zu Gast, die ich erstmal begrüße. Hallo.
Hallo.
Marion Prasch war anfangs Musikredakteurin bei DT64 und dann auch Moderatorin, ist heute noch als Radiomoderatorin bekannt, vor allem in Berlin, aber auch als Schriftstellerin. Einige Bücher, da könnten wir später vielleicht auch noch drüber reden. Vorher aber tatsächlich DT64 als großes Thema. Was war denn deine erste Erinnerung an DT64? Wann hast du zum ersten Mal davon registriert, dass es diesen Sender oder vielleicht auch diese Sendung gab?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich weiß, dass ich das dann irgendwann regelmäßig gehört habe, vor allem nachmittags. Da gab es so eine tolle Mitschnittsendung, die wahrscheinlich so das bevorzugte Programm überhaupt für die Hörer dieses Senders war. Weil es eben eine Mitschnittsendung war und weil man dort immer eine halbe Stunde eine ganze Plattenseite gehört hat. Uns hat natürlich mehr die zweite halbe Stunde interessiert, wo die Westplatten gespielt wurden. Und also ich kann mich erinnern, dass ich da auch rege mit meinem kleinen Kassettenrekorder Platten mitgeschnitten habe. Ich weiß nicht mehr genau, da war ich so 13, 14 oder so. Da habe ich da angefangen, das zu hören.
Das war dann in den 70er Jahren, also das war noch weit bevor du angefangen hast, dort auch mitzuarbeiten. Wie kam es denn dazu?
Na, das war purer Zufall. Also ich habe in den 80er Jahren Musik gemacht, in einer Band gespielt und es gab so diese berühmten Werkstatttreffen der Tanz- und Unterhaltungsmusik, hieß das. Und da spielte die Band im Musikantenclub und wir hatten so einen kleinen Insider-Ruhm. Und dann lud uns DT64 zum Interview ein und die Jungs haben mich irgendwie vorgeschickt und haben gesagt, mach du mal, du bist die Einzige von uns, die vollständige Sätze sagen kann und mach das mal. Und da sagte mir dann der Moderator, das war Lutz Bertram damals, nach der Sendung, die suchten Leute. Also die brauchten Leute, weil sie das Programm erweitern wollten und wenn ich Lust hätte, soll ich mich doch bewerben. Und habe ich eine Weile drüber nachgedacht, okay, meine Arbeit beim Verlag, das hat mich ein bisschen gelangweilt. Und dann habe ich mich da beworben und die haben irgendwie alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und ich gehörte dazu, also habe ich mich als Musikredakteurin beworben und so fing ich da an, 1987.
Ja, ich kann mich erinnern an den Satz in dem Buch, wo es vor allem um deine Familiengeschichte auch geht, der so ähnlich war, die haben jeden genommen.
Ja.
Was hieß das, die haben jeden genommen? Also was hast du dann konkret gemacht?
Also ich habe gemacht, also das war immer ganz lustig, weil die Eignung wurde mit, so ich mich erinnere, an zwei Fragen festgemacht. Die erste Frage war, was ist der Unterschied zwischen Dur und Moll und wie heißen die Mitglieder von den Beatles und den Stones? Das war so ungefähr die Eignungsprüfung und dann, damit hat man Repertoirekenntnis bewiesen und das war das, was man brauchte, weil unser Job darin bestand, die Tagessendung mit Musik zu bestücken. Also das war ja damals alles noch analog, man ist ins Archiv gerannt, hat die Karteikarten rausgesucht der verschiedenen Musiken und damit ist man dann ins Tonarchiv und hat die Koffer gepackt, also wir waren Kofferträger, nannte sich das auch, und saßen dann auf dem Sender und haben dem Techniker dann immer die Musikbänder gereicht.
Wie viel eigene Entscheidung war da möglich?
Eigentlich viel. Also es gab ja irgendwie so eine, ja, eine Quote, die festgeschrieben war, an die sich dann aber immer weniger dran gehalten wurde. Also die hieß 60-40, 60% Musik aus dem SW, also sozialistischen Wirtschaftsgebiet, 40% NSW. Daran hat sich bald schon niemand mehr gehalten. Also, weil wir wussten natürlich, und das wussten die Chefs auch, dass die jungen Leute andere Musik hören wollten als nur irgendwelche ungarischen, polnischen und DDR-Bands, ja. Und insofern hatten wir schon Spielraum. Also das war schon relativ breit gefächert im Rahmen dessen, was im Archiv tatsächlich vorhanden war.
Was war denn so vorhanden?
Eigentlich viel. Also weil es war schon interessant, wie die Musik die Wege in den DDR-Rundfunk gefunden hat. Ja, das waren ja teilweise, also ich kann mich erinnern, dass ich wirklich Lizenzen, also es gab natürlich die Lizenzen, die gekauft wurden, also die auch auf Amiga erschienen, das war klar, das war legal. Und dann gab es aber die, hatte der Rundfunk ein Budget von Valuta, für das dann eben auch Westplatten gekauft wurden. Die dann so einfach zu archivieren und zu spielen, das war so ein ungeschriebenes Gesetz. Also das war eigentlich nicht legal, aber es wurde gemacht. Und dann gab es natürlich die Kanäle, die privaten Kanäle, also wo dann jeder so das mitgebracht und eingebracht hat, was er selbst zu Hause hatte an Westplatten.
Das war dann Mitte der 80er Jahre. Nun war das natürlich eingebettet, auch der Versuch, DT64 zu installieren als ein ganzer Sender. Bei 1199 ist das vermutlich ganz ähnlich, der DDR-Regierung vielleicht so ein bisschen mitzuhalten und auch mal sowas zu spielen. Also eine Form von Liberalisierung. Wie habt ihr das im Sender wahrgenommen?
Ich kann ja immer nur für mich sprechen. Ne? Also Musikredaktion war so ein bisschen auf einer Insel. Wir hatten jetzt mit den täglichen politischen Auseinandersetzungen nicht so viel zu tun, mit dem politischen Tagesgeschäft, sondern wir haben uns auf unserer Musikinsel bewegt, relativ frei. Also da hat man uns wirklich eine lange Leine gelassen. Und wir haben aber schon gemerkt, dass bei DT64, bei diesem Sender sehr viel mehr möglich war als bei anderen DDR-Sendern. Also einfach, weil die Leute verstanden haben, dass man Jugend nicht vor den Kopf schlagen darf, dass man wirklich da, also wir hatten eine relativ lange Leine. Also es gab bei uns Sendungen oder auch Themen, die besprochen wurden, die woanders gar nicht, also Homosexualität kann ich mich erinnern, also es gab eine Sendung, die hieß Mensch, du, Homosexualität war in der DDR nicht verboten oder so, gar nicht, aber es wurde nicht drüber gesprochen und es gab eine Sendung, da wurde ganz offen über Sexualität, eben auch über Homosexualität gesprochen, weil das ein Thema war, was junge Leute interessiert hat. Und das war im Unterschied zu, das Fernsehen war da noch viel mehr hinterher, aber auch die anderen Rundfunksender waren wesentlich enger in dem, was sie machen durften, konnten.
Ja. Das hieß für diejenigen, die zum Beispiel, wie ich da jetzt nicht, das ganze Leben mit involviert waren, 5 Sender gab es Mitte der 80er Jahre in der DDR, DDR1 zum Beispiel. Und das hatte natürlich viel zu tun mit politisch indoktrinieren und so weiter, was natürlich auf der anderen Seite auch existierte. Aber dennoch hat es heute in der Berichterstattung darüber natürlich immer so ein Abkanzeln. Und na, das waren doch sowieso alles politisch indoktrinierte Sender. Wie hast du das wahrgenommen? Gab es da Freiheiten oder war das vielleicht eher so, na gut, ich mache die Musikredaktion in der Zeit und das ist vielleicht das, was auch die jungen Leute eher hören wollen und dieses politisch Indoktrinierte?
Das gab es auch. Also DT64 war ein linientreues Programm mit etwas mehr Spielraum, aber wir waren natürlich komplett auf Linie und immer unter Beobachtung. Das war klar, es ist ja später auch, also es gab auch Staatssicherheit innerhalb des Apparats, ja, unserer kleinen Anstalt und so, das gab es auch, wie sich später herausstellte und so. Also wir haben funktioniert in den uns möglichen Grenzen, ja. Also es gab wenig Mut, es gab wenig Rebellion, es gab ein paar Beispiele, aber die wurden dann auch schnell wieder zum Schweigen gebracht. Wir waren schon brav, wir waren schon sehr, sehr brav. Wir sind allerdings schneller, eben einfach auch was am Medium lag, weil es ein schnelles Medium ist, das Radio, schneller rebellisch geworden als andere Medien, weil es direkter funktionierte, ja. Also man keine Dienstwege, keine Chefredakteure permanent im Wege hatte.
Ja. Nun ist das auch 30 Jahre her, das heißt, es gibt auch Literatur, es gibt Bücher, gute Bücher und auch mal nicht so gute Bücher, es gibt Dokumentation, Fernsehdokumentation, eine der Dokumentationen ist auch hier in der Ausstellung zu sehen aus dem Jahr 1991 und da spielt dann natürlich vieles eine Rolle, was 88, 89, langsam beginnt 89 sich natürlich dann, da dann kulminiert. Und du hast schon Aktionen oder Momente angesprochen. Eins der bekanntesten ist zum Beispiel eine Moderation, wo gesagt wird, der Sputnik ist, ich glaube, abgestürzt heute. Also das bezog sich dann auf das Verbot der Zeitschrift Sputnik. Was gab es da noch mehr, solche Momente, die du hervorheben würdest?
Ja, also das war ja, glaube ich, schon 86, glaube ich, dieses Sputnik-Verbot. Das war also relativ früh, wo die Moderatorin Silke Hassemann damals tatsächlich Moderationsverbot bekommen hat. Ein anderes Beispiel, das war dann schon wesentlich später, das war im Sommer 1987, wo ein Nachrichtensprecher diese Nachrichten vom Tiananmenplatz verlesen sollte, eben auch in diesem Duktus, ja, dass da die Konterrevolution am Wüten sei und dass das richtig ist, was die chinesische Regierung und unsere chinesischen Genossen da machen. Und er hat gesagt, er kann diese Nachrichten nicht verlesen, er weigert sich. Also das war ein weiteres Beispiel. Das war im Sommer 89, wo noch nichts klar war, also wo noch nicht irgendwie eine Ahnung oder eine Bewegung in Richtung oder Hoffnung bestand, dass sich irgendetwas ändern würde. Das war wirklich eine heiße und auch gefährliche Zeit, so etwas zu tun.
Sagt Marion Prasch, wir reden über die Geschichte von DT64 und sind tatsächlich jetzt erstmal Ende der 80er, auch die Zeit, die du am meisten miterlebt hast, mit den Anfang der 90er und was bis 92 dort. Aber lass uns vielleicht genau 89 erstmal bleiben. Es bewegt sich sehr viel und auch in der DDR. Im DDR-Rundfunk bewegt sich ein bisschen was. Es gibt Quellen, ich habe ein bisschen was gelesen, die sagen, auf einmal wurde von oben auch gesagt, ihr müsst jetzt mal Leute zu Wort kommen lassen vom neuen Forum. Bärbel Bohler war zum Beispiel relativ schnell, war dann auch bei DT64. Gab es das von oben? Wir müssen jetzt auch die Leute? War das Entscheidung von Redakteuren? Wie lief das so?
Nee, das war ja das Verrückte bei DT64. Wir haben ja unser von oben sozusagen entmachtet. Wir haben ja unsere Leitung, unsere Intendanz wirklich entmachtet. Wir haben gesagt, wir sprechen euch unser Misstrauen aus und wollen nicht mehr. Und das war tatsächlich, das war im September 89, im Zusammenhang mit dem neuen Forum und so mit der Gründung des neuen Forums, dass wir gesagt haben, wir können so nicht arbeiten. Ja? Also das geht nicht. Wir sind Journalisten und hier passiert etwas in dem Land und wir brauchen die Freiheit, das so zu transportieren und so zu begleiten. Und insofern haben wir, unsere Intendantin damals und unsere Chefriege quasi wirklich, was gar nicht ging. Also es gab kein rechtliches Mittel, das zu tun. Wir haben es gemacht und sie haben es mit sich machen lassen, weil sie verstanden haben, es geht nicht anders. Und dann haben wir genau diese Kanäle auch geöffnet, also buchstäblich. Dann haben wir ein anderes Radio angefangen zu machen, haben Bärbel Bohler, also haben die Oppositionspolitiker eingeladen, haben mit denen diskutiert und so weiter und so fort. Und das war natürlich, deswegen sage ich, da waren wir schneller als andere Medien.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du als Musikredakteurin, gab es Momente, wo du das Gefühl hattest, oh, hier werde ich tatsächlich kontrolliert?
Nee, also kontrolliert, dieses Gefühl hatte ich eigentlich nie. Also es gab natürlich immer Situationen, wo es brenzlig wurde. Also ich war jetzt auch nicht im Widerstand. Ja? Also ich habe auch immer brav das erzählt oder nicht das erzählt. Also ich habe ja Musikbeiträge gemacht, die waren ja so jenseits von Gut und Böse. Aber es gab natürlich auch Dinge, also ich kann mich erinnern, am 3. Oktober 89, also kurz bevor es tatsächlich eskalierte, kam Hermann van Veen nach Berlin und spielte in der Seelenbindehalle und ich habe mit ihm vorher, vor dem Konzert, ein Interview gemacht und er sagte am 3. Oktober 1989, ich werde heute Abend die Mauer wegsingen. Und ich ging also mit diesem Interview zurück und dachte, okay, was mache ich jetzt? Der normale Dienstweg wäre, der Redakteur, der Tagesredakteur, der muss das abzeichnen, muss sich das anhören und abzeichnen und dann geht man mit dem Band auf den Sender und dann habe ich gesagt, du, ich muss das ganz schnell schneiden und ja, auf deine Verantwortung. So, also er hat mich machen lassen. Ich weiß nicht, ob er ahnte, dass ich irgendwie so, und dann bin ich mit diesem Band auf den Sender und habe das dem Techniker gegeben und es ging so über den Sender und dann habe ich natürlich Haue bekommen, aber nicht mehr die Haue, die wussten schon, ich war das kleinste Problem. Ja, also ich konnte das schon machen. Ich hatte natürlich Schiss oder als ich diese Resolution der Rockmusiker unterschrieben habe oder so, da hatte ich schon Angst. Also ich war jetzt nicht so mit Venen fahren und ich will alles verändern, das kam dann erst später.
Was war das für eine Resolution?
Das war eine Resolution der Unterhaltungskünstler der DDR von so Leuten wie Panko oder City initiiert und noch ein paar andere, die das neue Forum unterstützen wollten und die gesagt haben, wir wollen eine andere DDR und wir unterstützen das, was dieses neue Forum, und wir setzen uns dafür ein. Und ich stand dann auch plötzlich in der Situation, das zu unterschreiben, und habe mich gefragt, wenn ich das jetzt unterschreibe, was passiert mir dann? Fliege ich dann raus? Und wenn ich es nicht unterschreibe, dann bin ich genauso wie alle anderen eben, ja, also zieh den Schwanz ein und so. Und dann habe ich es eben unterschrieben, und selbst da ist mir nichts mehr passiert. Das war im September 89, also die Probleme waren schon andere.
Und da
gab es da Absprache mit anderen Leuten, also man sagt, war das Angst?
Nee, also das war so eine Situation, ich habe damals so eine Band betreut, und die nahm im Popstudio des Rundfunks, wir haben ja damals auch produziert, eine Platte auf oder einen Song auf, und die saßen da alle zusammen, und dann ging diese Resolution rum und die lag plötzlich bei mir. Und dann war für mich klar, ich muss die unterschreiben. Aber diese Gefühle haben mich natürlich begleitet, was würde passieren. Und ich bin am nächsten Tag dann zu meinem Musikchef gegangen und habe gesagt, ich habe das unterschrieben, also bevor das irgendwie zugetragen wird, sage ich das so und so. Aha, na dann müssen wir mal sehen. So, dann bekam ich irgendwie eine Vorladung zum Chef und sagt, du hast das hier unterschrieben. Ich sage, ja, habe ich unterschrieben. So, nimm das zurück. Nein, ich nehme es nicht zurück. Ja, na gut, dann ist das eben so. Das war die Konsequenz.
Aber relativ häufig, zumindest sind das die Erzählungen, war das dann auch ein Politikum in Politbüro, ZK und so weiter. Bei dir war das auch so? Weißt du das?
Bei mir wurde es, also ich weiß dann, im Nachhinein habe ich erfahren, dass es dann so ein Hin und Her gab. Also wie gehen wir denn damit um mit der Brasch? Und dann verlief das aber im Sande. Also bei mir wurde es kein Politikum mehr, weil ich war so ein kleines, also das war nicht wichtig. Die hatten schon wirklich andere Sorgen. Ja.
Sagt Marion Prasch. Es gibt sehr viele Lieder, die DT64 als Thema haben, und ich habe die Aufgabe, von diesen gefühlt 500 Liedern ein paar auszuwählen. Sie sind nicht alle gut, aber vielleicht drückt es vielleicht auch die Zeit ein bisschen auf. Es gibt ein Lied zum Beispiel von der Gruppe Prinz, Ich stehe auf DT64. Kannst du was
Kann
dazu
ich mitsingen?
Sagen?
Nee, mit, ja, das war lustig. So kam man natürlich ins Radio, ne? Das war ja so eine harmlose kleine NDW. Also die DDR hat ja auch versucht, so Neue Deutsche Welle zu imitieren. Mehr oder weniger gekonnt, und das war sowas.
1, 2, 3, 4! Das ist doch alles derselbe Nö. Ich stehe auf DT 64. Ich stehe auf DT 64. Wow. Bin ich traurig? Bin ich froh? Ja, ich höre nur noch Radio.
Es passiert nicht so oft bei Radio Chorus oder freien Radios, dass man Musik abwirkt, aber manchmal kann man auch, wenn man was zu erzählen hat. Ich stehe auf DT64. Und 1983 soll dieses Lied in die Welt gesetzt sein und wurde gespielt auf DT64, weil man es schön fand, dass man als Sender honoriert wird. War das ironisch?
Das war, ja klar, also das NDW war ja grundsätzlich, glaube ich, auch sehr ironisch. Insofern war dieser Song, gehörte da auch dazu und das war auch irgendwie auch charmant. Also wir haben das nicht gespielt, weil wir es so toll musikalisch fanden, sondern es lustig war.
Sagt Marion Prasch, die Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre bei DT64 gearbeitet hat, anfangs als Musikredakteurin, später als Moderatorin, heute auch noch Moderatorin ist. Und wir waren schon bei einigen Beispielen, wie vor allem 1989 bei DT64 das ein oder andere gesagt wurde, was jetzt im Politbüro vermutlich nicht ganz so gut ankam. Und du hast auch schon im Nebensatz erwähnt, es gab natürlich auch Spitzel, IMs. War dir das damals bewusst oder ist das etwas, was viele natürlich erzählen, ich habe erst durch die Stasi-Unterlagen davon überhaupt registriert?
Nee, weil, also das trifft auch auf Widerspruch, weil für uns das Thema Stasi jetzt nicht so ein relevantes Thema war, selbst in diesem Medium nicht. Die war nicht allgegenwärtig, die Stasi. Und man ist auch nicht mit geduckten oder mit gebeugtem Rücken irgendwie durch die Gegend gelaufen, weil überall Stasi war oder so. Das war auch nicht bei uns der Fall, aber es gab natürlich, das kam dann im Nachhinein schon raus, den ein oder anderen auch Menschen im Chefsessel oder auf so mittleren Positionen, die für die Stasi auch gearbeitet haben, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger verräterisch, das gab es, das wussten wir nicht und im Nachhinein muss man jeden Einzelfall betrachten und es gab, wie gesagt, also es gab diejenigen, wo man genauer hingucken muss und die wirklich Scheiße erzählt haben über Kollegen und Mitarbeiter und die bei denen das jetzt nicht so dramatisch war.
Es gab zuletzt 2014 bei Radio Korax eine sehr lange Interviewreihe, wo wir über 100 Leute interviewt haben, damals 25 Jahre sogenannte Wende, natürlich gesprochen haben über die Zeit, Ende der DDR, den Umbruch. Manche haben es Revolution genannt, andere ein paar weniger auch Konterrevolution. Also wir haben mit Leuten geredet und fast alle, mit denen wir geredet haben, in diesen meist mehrstündigen Interviews, sprechen von einer Zeit 90, 91 als die einzige wirkliche Freiheitszeit, die sie in ihrem Leben hatten, weil ganz viel möglich war.
Ja.
Teilweise wurde es beschrieben als anarchistische Momente und trotzdem hat man Solidarität für den anderen empfunden. Was hieß das fürs Radio, was hieß das für dich?
Also ich empfinde oder habe diese Zeit genau so empfunden. Also fürs Radio bedeutete das, dass wir plötzlich, also nicht nur die Giftschränke aufmachen konnten und die Musik rausnehmen konnten, die wir nicht spielen durften zu DDR-Zeiten, sondern dass wir auch ganz andere Berichterstattung gemacht haben. Also wir sind live, wir sind rausgegangen und haben irgendwie Veranstaltungen besucht. Es gab ja diese runden Tische und es gab, überall wurde diskutiert und es war ja alles noch offen. Also was sollte aus diesem Land werden? Ja, also die Leute hatten ja wirklich das Bedürfnis, dieses Schicksal dieses Landes selbst in die Hand zu nehmen und das mitzugestalten. Und diese Zeit, diese kurze Zeit, war natürlich für uns als Radioleute unglaublich infizierend und toll. Also wir sind ja wirklich wie fieberhaft. Der Sender, die Büros wurden unser zweites Wohnzimmer. Wir haben dort wirklich mehr Zeit verbracht als also wirklich Tage, Nächte dort verbracht und haben sozusagen von der Hand in den Mund und ins Radio hineingelebt. Ja. Das war toll und das ist nie wiedergekommen. Und das war genau der Grund, warum die Leute, da kommen wir ja sicher noch dazu, die Hörer sich so identifiziert haben mit diesem Medium. Ja. Also dass plötzlich, wir waren mit ihnen auf Augenhöhe. Wir wussten nichts besser, wir wussten genauso viel wie sie und wir sind mit ihnen durch diese neue Zeit gegangen. Ja. Und das war wir hatten unglaublich hohen Identifikationsgrad damals, ja. Das ist nie wieder gekommen in dem Maße. Und das war toll. Es hat Spaß gemacht.
Gibt es in deiner Erinnerung Momente, wo du das ganz beispielhaft sagen kannst, was auf einmal möglich war, was ja thematisch zum Beispiel?
Naja, wir haben auch so abenteuerliche Sachen gemacht. Also da war ich jetzt nicht dabei, ich kam ja, wie gesagt, aus der Musikredaktion, weil das die Wortredaktion initiiert hat, den sogenannten, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das richtig erinnere, den roten Koffer von Erich Honecker. Einen fiktiven roten Koffer, wo irgendwelche ganz brisanten Dokumente drin sein sollten. Das haben wir gemacht. Dann haben wir, ich weiß nicht, also es gab so diverse, und da trifft es dann anarchistische oder anarchische Dinge, die plötzlich im Radio veranstaltet wurden. Ja, so, lass uns doch mal, jetzt fallen mir die Beispiele nicht ein, aber es gibt so ein paar Beispiele, lass uns doch mal das machen oder lass uns Leute rekrutieren, die irgendwas machen sollen. Und also so eine wirklich subversiven Radiogeschichten, die wir dann später auch wiederholt haben in anderer Form. Also wir haben auch Piratenradio dann gemacht, als es um die Rettung des Senders ging und sowas. Aber in dieser Zeit ganz konkret waren wir politisch also einfach auch überall drin, ja, und haben überall uns eingemischt, auch als Medium. Also das war, da hat Radio natürlich eine ganz andere Rolle gespielt, als es heute der Fall ist. Ne? Also nicht nur als begleitendes, sondern als mitgestaltendes Medium. Und im Dienste von niemandem, sondern nur im Dienste der Sache, wenn man so will. Ja.
Hat sich von der Struktur des Programms in der Zeit, also sagen wir mal 1990, was geändert?
Sicher, also das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Also wir hatten unser Programmschema, was wir dann teilweise gekippt haben. Wir haben Sondersendungen gemacht, wir haben sehr, sehr viel live. Wir haben, also du hattest gerade Bärbe Bohley, wir haben permanent Leute eingeladen, mit denen diskutiert. Modrow, der damals noch Ministerpräsident war und so weiter und so fort. Also das, wir haben diese Leute ja auch alle ins Studio bekommen, weil die gemerkt haben, also gerade Modrow, ja, Regierungschef der DDR, der noch existierenden, der kam so gerne, weil der gemerkt hat, hier ist wirklich ein Medium, was mitmacht, mitgestaltet. Und das war relativ neu und auch das hat sich so nie wiederholt. Also nicht nur als Medium, als Vervielfältigungsmedium, sondern als gestaltendes, ja.
Du hast schon angesprochen, dass es dann Solidarität gab, dass ihr auch Piratenradio gemacht habt, als es darum ging, DT64 zu erhalten, als es um die Abwicklung ging. Da kommen wir tatsächlich später zu. Aber lass uns mal bei 90, 91 bleiben. Es hat sich da ja auch personell ein bisschen was geändert. Also es gab dann auch so eine Art, weiß nicht, dieser Intendant dann, der Schiwak, also der sich beworben hatte. Und das war ja schon, glaube ich, so etwas anderes, als das demokratisch von den Senderbetreibenden, von den Moderierenden, von den Redakteuren gewähltes. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass es schon relativ schnell jemanden gab, der als entscheidende Instanz?
Ja, also wir hatten erst so ein Interims, also aus den eigenen Reihen jemanden zum Chefredakteur gemacht. Das war Dietmar Ringel damals und dann musste natürlich jemand gefunden werden. Und Michael Schiwak war ja zu DDR-Zeiten auch eine Zeit lang im DDR-Rundfunk beschäftigt und war in Ungnade gefallen, ist in den Westen gegangen und so weiter und so fort. Also er war jemand, der beide Seiten kannte. Er wusste, wie Radio gemacht wird und er stand auf der richtigen Seite. Also er war so über jeden Zweifel erhaben quasi und dann hielt man es für eine gute Idee. Also da wurden wir jetzt nicht gefragt, fanden es aber gut, ihn zum Chefredakteur zu machen. Und das war auch eine richtige Entscheidung zu der Zeit.
Wie würdest du denn jemanden, der noch nie etwas von dieser Auseinandersetzung gehört hat, der noch nie etwas von vielleicht auch DT64 gehört hat, überhaupt beschreiben, was damals überhaupt die Diskussion, das Problem war? Warum?
Irgendwann stand natürlich der ganze DDR-Rundfunk zur Disposition, weil man natürlich sagte, ein DDR-Medium, so wie es da ist, diese Anstalt, Rundfunk der DDR kann als solches nicht mehr erhalten bleiben, muss zerschlagen werden. Dann gab es also einen Artikel 36, glaube ich, irgendwie, der die Auflösung der Rundfunkanstalten zum Inhalt hatte und so weiter und so fort. Und es wurde dann der Rundfunk aufgelöst und dazu gehörte natürlich auch die 64, musste aufgelöst werden. So. Und da kamen dann die ersten Widerstände und gesagt, okay, mit dieser hohen Identifikation, die dieses Programm hat, das geht nicht. Die Leute fingen plötzlich an, wie, das soll aufgelöst werden. Also dann gab es diese Aktion, dass plötzlich RIAS auf die Frequenzen, in einer Nacht- und Nebelaktion RIAS auf die Frequenzen gesetzt wurde. Keiner wusste davon. Also es war wie so ein Exempel, das passiert, ja. Das mussten die zurücknehmen, weil plötzlich die Proteste unglaublich waren, ja. Und also wir verstanden, also wir und die Hörer verstanden nicht, warum dieses Radio, was inzwischen sich wirklich ja verändert hat, zwar arbeiteten da zum großen Teil immer noch die gleichen Leute, aber es hat sich verändert, es wurde etwas bewegt, ja, und es war wichtig, dass dieses Radio da war und so. Und warum sollte dieses Radio jetzt plötzlich nicht mehr da sein? Es ging nicht mehr nur um die Musik. Also es gibt dann, das kommt in diesem Film auch sehr, sehr schön und eindrücklich zu, irgendwelche Punks gesagt haben, ja, also die sagen, was ich denke und was soll ich denn hören, wenn die nicht mehr da sind? Also die wirklich plötzlich so ein existenzielles Defizit gemerkt haben, ja, so. Und das wurde immer stärker. Also was ich vorhin meinte, also wir waren mit den Leuten gemeinsam auf der Straße, also buchstäblich im Leben, ja. Und das, sie wollten sich das nicht nehmen lassen und das hat eben diesen Protest ausgelöst.
Ja. Es gründeten sich dann ja auch Freundeskreise und die auch, sagen wir mal, sehr akribisch waren und die teilweise auch sehr aufdringlich, zum Beispiel Eberhard Diepgen, den damals regierenden Oberbürgermeister, befragt und verfolgt haben, der dann sehr offen, würde ich mal sagen, darüber redet, warum DT64 denn so nicht weiter existieren kann. Was war denn eure Antwort auf die Frage, warum es so nicht weitergehen kann, wo ihr doch scheinbar positive Erfahrungen in den letzten Monaten damals 90, 91 gesammelt hattet?
Naja, das wurde ja plötzlich dann auch so ein Spielball der Politik, dieser Sender, ne? Also jeder versuchte dann irgendwie sich zu profilieren über die Frage DT64. Das wurde plötzlich so ein Wahlkampf gab es damals nicht zu der Zeit, aber es wurde so plötzlich ein politisches Thema, ne? Die einen sahen uns so als Relikt des Sozialismus und die waren, sind ja alles rote Socken, die kann man ja einfach, das muss man zerschlagen, da darf nichts mehr übrig bleiben davon. Die anderen haben aber gesagt, nee, Moment mal. Und haben sich eben über dieses Problem DT64 politisch auch artikuliert. Ne? Haben damit, war ja auch dann so ein Richtungskampf gewissermaßen. Ne? Und Diepgen, und dann gab es aber dann eben so eine, selbst die SPD, die erst noch gesagt hat, ja, wir müssen den Sender erhalten und das ist ja richtig. Ich kann jetzt die einzelnen Stationen nicht mehr so rekapitulieren, die dann wieder einen Rückzieher gemacht hat. Es gab ja verschiedene Modelle. Dann gab es die Frage, man könnte den Sender ja privatisieren, dass dann auch wieder nicht möglich war und so. Also es ging hin und her und es war wirklich zermürbend. Und dann gab es parallel die Gründung des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, der dann gesagt hat, wir übernehmen die DT64 nicht, sondern wir gründen unsere eigene Jugendwelle und das war dann Rockradio B. Und damit haben die uns die Luft genommen. Dann wurden wir auf Mittelwelle gesetzt und der Rest ist dann auch mehr oder weniger schon wieder Geschichte. Ja.
Ich habe Tondokumente vom Deutschen Rundfunkarchiv mir anhören können und zum Beispiel den Unterschied feststellen können zwischen Radio der DDR1 und Radio DDR2 vor 89 oder vor 90 und dann die kurze Zeit 90. Das war tatsächlich auf einmal ein spannendes, selbst das war ein spannendes Radio.
Absolut.
Ich glaube, damals stellvertretende Chefredakteur von DDR2, Stefan Amtzoll, hat ein paar Artikel auch dazu veröffentlicht, schon sehr früh, und hat gesagt, er sieht überhaupt keine Möglichkeit, hier einen demokratischen Umbau zu gestalten, aber er würde diesen tatsächlich gerne vollführen, aber er weiß überhaupt nicht wie, weil die Möglichkeiten aus seiner Sicht nicht da sind. Wie hätte denn aus eurer Sicht so ein demokratischer Umbau aussehen können, idealerweise?
Also ich kann das gar nicht sagen. Also ich kann immer nur, ich habe damals auch in der Zeit, wir waren ja alle so fieberhaft, also ich habe dann auch so einen offenen Brief geschrieben an die Bundesregierung, ja, also ich habe mich wirklich nachts hingesetzt, habe einen offenen Brief und habe gesagt, warum, es wird ein Deutschlandradio, wird landesweit übertragen, was spricht denn dagegen, dass ein Jugendsender landesweit, also ich bin wirklich, ich habe gesagt, warum denn nur DDR oder Rest-DDR oder neue Bundesländer oder wie auch immer man das nennen mag, warum nicht ein deutschlandweiter Jugendsender, so Deutschlandradio gibt es ja auch für junge Leute, ne? Und so. Und das war dann wohl, ja, sehr interessant und so. Aber nein, es wurde politisch einfach nicht gewollt. Das ist das Problem, weil wir waren, natürlich haben wir uns auch immer eher links positioniert und das war natürlich vielen sowieso auch ein Dorn im Auge. Wir waren nicht immer so pluralistisch, wie wir das vielleicht hätten sein müssen in der Erwartung vieler, sondern wir hatten eine Position und die war eher so, warum muss denn jetzt alles, warum kann man denn nicht was versuchen mit diesem neuen kleinen Gebilde, was da demokratischer wird? Warum muss, also Wiedervereinigung und so weiter und so fort, das war ja auch in dieser Zeit, ne? Das war nicht gewollt.
Es gab im Zuge des Kampfes um DT64 Solidaritätsaktionen, Demonstrationen, aber auch viel Musik, die gemacht wurde. Ich habe ein Beispiel nochmal unter dem Titel We Want More DT64 oder so ähnlich würde man es vermutlich aussprechen. Eine Single zum Erhalt von DT64.
Wir leben.
ein Lied zum Erhalt von DT64 aus dem Jahr 1991.
Ja, das war, glaube ich, so zwei Thüringer. Ich glaube, die waren nur zu zweit oder zu dritt oder so. Und die haben dieses auch so über Nacht so dieses Lied geschrieben aus Solidarität mit dem Sender No Name hieß die Band und hatte, glaube ich, auch nur dieses eine Lied im Rundfunk irgendwie. Also mehr kenne ich gar nicht von ihnen. Aber das zeigt eben auch, wie leidenschaftlich diese Freunde dieses Senders waren, ja, die Hörer, wie die sich wirklich ins Zeug gelegt haben mit Hungerstreiks und an Ketten am Brandenburger Tor und was es da alles gab, ja. Mhm.
Ja, in Dresden zum Beispiel gab es eine Demonstration mit Zehntausenden Menschen. Das war in der Zeit, wo es in Dresden zum Beispiel auch Piratenradio gab. Wir haben mit jemandem hier im Zuge dieser Ausstellung auch geredet, der einfach Piratenradio gemacht hat. Es gab in Berlin ja auch schon vor 89 Dinge wie Radio Glasnost oder auch
Radio P.
Also es gab auch andere Sender, die ja per se erstmal vom illegalen Standpunkt aus gesagt haben, beziehungsweise bei Glasnost nicht. Aber es gab auch andere Sender. Ich will nur sagen, gab es bei euch eine Überlegung, na, wenn das hier nicht geht, wenn zum Beispiel das, was du gesagt hast, eine öffentlich-rechtliche Jugendwelle nicht gewünscht ist, dann probieren wir das auf anderem Wege. Probieren wir zum Beispiel zusammen mit Radio 100 gab es in
ja. Berlin als Freizeit. Also ich weiß nicht, ob es wirklich ernsthafte Überlegungen gab, das zu tun. Also es gab diesen spektakulären Tag, den wir gemacht haben, also wo wir gesagt haben, wir senden jetzt aus dem Untergrund, was wir natürlich nicht gemacht haben, wir haben es nur durchgespielt. Was wäre, wenn DT64 nicht mehr existieren würde? Und also das haben wir auch mit so einem riesen Spaßpotenzial gemacht, ja, aber es hatte natürlich diesen ernsten Hintergrund, weil diese Abschaltung ja bevorstand. Also es gab sicher verschiedene Modelle. Ich weiß jetzt nicht, gehörte nicht zu denen, die da mitgeredet haben, was tatsächlich ernsthaft erwogen wurde, was auch politisch machbar gewesen wäre oder so. Das weiß ich nicht.
Mein Eindruck ist so ein bisschen beim Nachhören der Sendungen, dass es so eine Art Anpassungsbewegung gibt, inhaltlich bei DT64. Also dass es gibt den Vorschlag, na dann privatisiert euch doch. Eberhard Diepken sagt das. DT64 hat nur eine Chance, wenn es privatisiert ist. Öffentlich-rechtlich funktioniert das nicht. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich habe so den Eindruck, dass die Sendungen dann glatter werden, dass es da schon ein bisschen so wirkt wie, naja, wir denken schon an, wie man tatsächlich überleben kann als Privates. Hattet ihr Diskussionen über sowas?
Naja, also nicht als Privates, aber ich glaube, das hat, was du meinst, das weiß ich, das gab es. Das war dann eher so, es kehrt Ruhe ein. Also das war, hatte eher mit der Zeit in diesem Land zu tun, also mit der politischen Zeit in diesem Land, dass man sagte, okay, jetzt müssen wir zur Tagesordnung übergehen. Das kann sein, dass es dadurch glatter wirkte oder beliebiger wurde vielleicht auch. Es hatte weniger was damit zu tun, dass man wieder angepasster wurde, um irgendeinem politischen Spektrum zu gefallen oder aber auch nicht zu gefallen oder so. Ich glaube, das war es nicht. Also wenn, dann war es vielleicht unbewusst. Also es gab jetzt nicht so die Ansage, so jetzt diszipliniert euch mal, damit wir schön der CDU oder der SPD oder den ganzen Entscheidungsträgern, die darüber entscheiden, Medienanstalten, was mit eurer Zukunft wird, gefallen. Das gab es, glaube ich, nicht. Also jedenfalls nicht so bewusst. Also ich habe das jedenfalls nicht als Ansage so mal gehört oder so.
Ja. Was es gab, war im Dezember 1991 das Angebot vom MDR. Dann mach das doch bei uns. Wie hast du denn in diesem Film wird das ganz stark fokussiert auf Dezember, Ende Dezember 91. Wie hast du das da wahrgenommen?
Na, das war der Rettungsanker des MDR. Ne? Die haben, also Brandenburg, die SPD hat gesagt, nö, Berlin hat's nicht, wir haben ja hier den ORB und wir haben Rockradio B, wir sind nicht interessiert, so. Dann kam also das Angebot relativ, also wirklich, das sieht man auch in dem Film sehr, sehr schön, wie plötzlich der Anruf kam, ne, von der Rundfunkchefin dort, Hörfunkchefin, und man sieht irgendwie Schiwak am Telefon, ja, und sie übernehmen uns. Erstmal für ein halbes Jahr hieß es dann, glaube ich, und dann sieht man weiter. Also es heißt, man hat uns wieder eine Schonfrist gegeben und innerhalb dieses halben Jahres wurde dann im Prinzip, wurden die Weichen gelegt, Weichen gestellt für die Übernahme und dann aber die Bedingung nicht mehr DT64, sondern hieß es erstmal DT99 und dann aber als Sputnik weiterzuführen. Und da haben viele von uns, ich gehörte auch dazu, gesagt, okay, dann sind wir wieder unter einem sicheren Dach, dann haben wir wieder ein Dach über dem Kopf, aber dann wird das möglicherweise nicht mehr das Programm sein, das wir eigentlich hier gerne machen würden, sondern dann gibt es Konzessionen, dann gibt es Zugeständnisse, Kompromisse, die sich in dem Programm niederschlagen werden, dann werden wir wieder lieb und zahm, wir werden vielleicht das eine oder andere Unvergleichliche mitnehmen, aber dieser Spirit, den die D64 ausgemacht hat in dieser Zeit, der wird verschwinden. Und so war es ja dann auch.
Was auch erstmal eine Entscheidung war, dass ein halbes Jahr, glaube ich, später, also so Mitte 92, es hieß nicht mehr UKW, sondern Mittelwelle.
Mittelwelle. Mhm.
Was natürlich schon hörtechnisch erstmal ein Rückschritt ist. Waren da dann die Befürchtungen wahr geworden? Oder war das eher so ein Moment von, naja, vielleicht wird es nochmal anders.
Naja, das war immer so gemischte Gefühle. Mittelwelle haben wir dann gesagt, ist immer noch besser als gar nicht. Ja? So, und dann richten wir uns eben unsere Mittelwelle ein. Oder Leute kaufen sich irgendwelche abenteuerlichen Installationen, damit sie das Programm überhaupt hören konnten. Das war ja dann auch so. Ja, aber das war schon der Weg weg von dem, was wir wollten. Und naja, was ich gesagt habe, also dass dann der MDR das übernommen hat, war redlich und gut gemeint, aber naja, gut gemeint ist oftmals das Gegenteil von gut, das weiß man ja auch. Also in dem Fall war es das auch.
Im Mai 93 dann gibt es die Umbenennung, also DT64 wird zu Sputnik, und ich habe hier in meinen Zetteln etwas, was ich gerade nicht finde, aber die Junge Union hatte sich dann geäußert, als es nämlich zum MDR gehörte, und dann sollte es 15 Millionen D-Mark kosten. Sinngemäß, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt auch noch Geld zahlen für dieses Spinnerradio, das nur Minderheiten implikiert.
Ja, genau, das Minderheitenradio, ja.
Das Minderheitenradio. War ja eigentlich zu spät von der Jungen Union, war ja eigentlich schon gegessen. Das spannende Minderheitenradio existierte ja gar nicht mehr so sehr.
Das existierte nicht mehr, nee, das stimmt. Das war aber so eine Zeit, die ich dann gar nicht mehr so miterlebt habe, weil ich da schon weg war. Also das habe ich nur noch aus der Entfernung so erlebt und aus den Augen, aus dem Sinn quasi. Ne? Also nein, so war es natürlich nicht. Also ich habe das nur noch aus der Entfernung. Es sind ja dann manche Kollegen auch nach Halle gegangen und die haben sich dann auch nicht so richtig wohlgefühlt. Ne? Also nicht wegen Halle, sondern wegen dem, was mit dem Radio passiert ist. Ne? Also dass es einfach nicht mehr das Radio war, was sie hätten machen wollen und wofür sie nach Halle gegangen sind. Also das war ja auch eine Entscheidung, Lebensentscheidung, dass man sagt, okay, man geht mit diesem Sender, mit dem man sich so stark identifiziert, in eine andere Stadt und ändert sein Leben, ja, und seine Umstände und so. Und dann wird daraus aber etwas, was mit dem nichts mehr zu tun hat. Das ist, glaube ich, auch für viele frustrierend gewesen. Das hat mit der Stadt überhaupt nichts zu tun, sondern das hätte auch Leipzig oder Köln sein können. Das ging um die Sache. Ne?
Ja. Ich habe es gefunden, es sei nicht zu akzeptieren, so die CDU-Nachwuchsorganisation, wenn der MDR jährlich 15 Millionen Mark für ein Jugendprogramm ausgeben würde, das sich hauptsächlich an Randgruppen und Sektierer wendet. Was hätte anders laufen können aus heutiger Sicht? Also oder gab es das überhaupt, dass du heute sagen würdest, hätten wir damals das gemacht?
Also ich glaube, es lag irgendwann nicht mehr in unserer, also wir beziehungsweise die Hörer und wir haben wirklich alles versucht, was möglich wäre. Irgendwann ist es dann eben tatsächlich, hängt Geld dran, hängen politische Entscheidungsträger dran und da ist nichts mehr zu wollen. Also dann hätten wir wirklich in den Untergrund gehen müssen und vielleicht hätten wir das einfach machen sollen. Vielleicht hätte man einfach konsequent sagen sollen, okay, jeder sucht sich irgendwie einen Job und einen anderen Lebensunterhalt und wir machen unser schönes, lustiges, buntes und freches Radio weiter. So. Aber ich weiß nicht, ich kann uns jetzt auch nicht vorwerfen, dass wir das nicht gemacht haben. Also es gibt ja, dafür gibt es ja Sender wie euch heute, diesen Geist weitertragen und so. Ja.
Euch heißt Freie Radios,
wo
Sie das Gespräch gerade vielleicht hören oder Sie hören es einfach im Internet. Da wird das natürlich alles dokumentiert. Marion Prasch sitzt hier neben mir im Stadtmuseum in Halle. Eine der für viele wichtigsten Sendungen war eine Sendung von Lutz Schramm, Paroktikum. Es gibt den Mitschnitt der quasi finalen Worte der letzten Sendung von, muss gucken, Februar 1993. Ich glaube, das erklärt das auch nochmal, oder es gibt auch nochmal ein Gefühl, was da schon Lutz Schramm mehr als nur befürchtet hat, was passieren wird, wenn das dann eben alles abgewickelt wird und abgewickelt wurde. Wir hören in die finalen Worte von Paroktikum. This is Rockin' Radio. Do it like this.
Und das war's, liebe Leute. Das Paroktikum stellt seine Arbeit ein. Nachdem ja bereits im Dezember 92 ein bisschen Schluss war, ist es nun ganz und gar geschafft. Das dröhnende Geschepper entarteter Kapellen aus Provinzen und Metropolen findet nicht mehr statt. Nicht mehr in dieser unästhetischen Ballung von 2 Stunden. Und da kann Herr ORB doch immerhin von einer gelungenen Leistung sprechen. Das Paroktikum hat ja einige Zeiten überlebt. Ich kann das auch gut verstehen, denn schließlich sind die paar Hörer und Hörerinnen lange kein Grund, all den Millionen anderen, die in dieser Zeit ihr großes Interesse an allgemeingültiger, angepasster Artigkeit pflegen wollen, eine Befriedigung ihrer Interessen zu versagen. Ihr, die ihr zuhört, zahlt vielleicht nicht mal Rundfunkgebühren oder kauft keine koffeinhaltigen Süßgetränke oder seht kein weltkulturelles Videoclip-TV. Vielleicht seid ihr sogar ein bisschen gebildet oder tolerant. Erstens Pfui und zweitens braucht ihr das Radio dann eigentlich doch überhaupt nicht. Lest einfach Wochenmagazine, kauft euch Bücher oder Schallplatten oder bleibt am besten ganz unter euch. Keiner will euch haben. Wenn ihr wenigstens ein bisschen marktwirtschaftliche Macht hättet, wie die Metal-Fans oder die Disco-Kids, aber nichts von alledem. Der einzige Vorzug, den ihr ins Feld führen könnt, ist, dass ihr gern ein bisschen anders wärt. Für das ist kein Platz hier. Zumindest kein Sendeplatz. Zumindest kein 2-stündiger. Da könnte ja jeder kommen. Es gibt ja auch keine Spezialsendung für Nazis oder Vietnamesen. Also Schluss damit. Wenn ihr wieder mal ein paar mehr seid und in Prozentpunkten abrechenbar, schreibt einfach einen Brief. Dann werden wir wieder etwas Sendezeit für euch akquirieren. Von irgendwas muss ja ein Sender wie unserer schließlich auch leben. Leute, der Intendant wohnt weit weg und seine Kollegen meistens auch und fliegen wird ja auch nicht billiger. Und die schöne neue Technik, die wir für besseres Senden bekommen werden, da könnt ihr dann saubere, clean Sounds aus aller Welt hören. Aus New York und London und Hamburg und München und Berlin und Frankfurt am Main und New York und London und so weiter. Also schaltet das Radio immer schön ein, bezahlt eure Gebühren und macht bei den Umfragen immer das Kreuz an der richtigen Stelle. Dann können wir vielleicht nochmal miteinander reden, dann wird das vielleicht doch nochmal was. Alles andere ist wurscht und damit ist jetzt Schluss. Nehmt euch mal ein Beispiel an mir. Ich glaube nämlich an die Quoten. Ich weiß eine Menge über Mengen und weiß, dass das der gültige Schlüssel für den Erfolg ist. Und ich weiß, dass das alles stimmt. Und ich weiß, dass 2 mal 2 = 5 ist.
Die letzten Worte im Radio vom John Peel des Ostens. Jedenfalls gibt es Leute, die sind der Meinung, Lutz Schramm war das. Oder ist das Paroktikum damals gar nicht DT64? Habe ich quasi falsch eingeleitet, sondern es war schon Rockradio B, eine der Nachfolgemomente von DT64. Marion Prasch ist hier und zum Ende allerdings über die Diskussion über DT64 noch eine These in den Raum werfen, die ein Medienwissenschaftler vor ein paar Jahren schon produziert hat. Der hat sich mit DT64 und 1199 auseinandergesetzt und hat am Ende die These, all das war ein Farbtupfer ohne Wirkung.
Oh, wer hat denn das gesagt? Oh. Ein Farbtupfer ohne Wirkung. Das finde ich aber ein bisschen sehr wenig eigentlich. Also er hatte auf Dauer keine Wirkung, aber in der Zeit, wo Wirkung wichtig war, hatte es schon was mehr als ein Farbtupfer.